Comfort Talking, der Starface Podcast, ist zurück. Heute dreht sich bei uns alles um User Experience und Usability. Dazu haben wir Annika und Anna aus dem Starface UX Team zu Gast. In unserem Gespräch geht es um die Vielzahl an Faktoren, die Einfluss auf User Experience haben, besonders in Softwareanwendungen. Wir reden darüber, wie ein Produkt überhaupt gute Usability schafft, warum ein positives Nutzungserlebnis nicht beim User Interface aufhört, wie sich UX Design bewerten lässt und noch einiges mehr. Bleibt deshalb dran. Wie schon erwähnt, sprechen wir heute über UX-Design bzw. gute User-Experience an sich in speziell Softwareanwendungen. Christian und meine Wenigkeit kann man vielleicht schon kennen.
Hallo.
Wir haben heute noch Annika und Anna dabei. Ihr dürft euch auch ganz kurz einmal vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht.
Ja, hi, ich bin Annika. Ich bin UX-Designerin hier bei der Starface und bin jetzt schon 1,5 Jahre hier. Und habe inzwischen schon fast an jedem Produkt von der Starface im Software-Universum mitgearbeitet.
Und ich bin Anna, ich bin auch User Experience Designerin, quasi Kollegin von der Annika. Ich bin in ganz unterschiedlichen Projekten tätig, meistens im Business-Umfeld, also Business-Software. Und so habe ich auch schon für die Starface-Projekte mitbegleitet.
Sehr cool. Was ich am Anfang ganz gern machen würde, ist, wenn es um so Fachbegriffe geht wie UX-Design, kann man sich natürlich auch einfach ganz langweilig Wikipedia-Artikel durchlesen, um herauszufinden, was dahinter steckt. Aber wenn man schon so Expertinnen am Tisch hat, finde ich es immer ganz cool, dann so deren eigene Definition, was eigentlich dahinter steckt, zu hören. Also was ist für euch User Experience und UX-Design? Vielleicht so ein bisschen mit der Frage im Hintergrund, was das Ziel davon ist. Also eine Definition, ein bisschen abgeleitet am Ziel. Was würdet ihr sagen?
Für mich ist gute UX letztendlich unsichtbar. Also so richtig merken tut man sie nicht. Für mich ist wirklich dieser Hauptunterschied, oder wenn man halt wirklich dann mal merkt, was könnte denn UX sein, ist, wenn UX fehlschlägt. Also wenn irgendwie was Mieses passiert, dann sagt man irgendwie, das fühlt sich komisch an als Nutzer oder das hat irgendwie nicht geklappt und ist ja eine doofe App oder irgendwie sowas. Und da kommt halt zutage, dass UX halt viel unbewusst den User führt, sich aus ganz vielen Bestandteilen auch zusammensetzt. Das heißt jetzt das Design, das heißt vielleicht auch irgendwie, was hält man für eine App in der Hand? Wie hält man sie überhaupt in der Hand? Wie bedient man sie? Vielleicht sogar auch die Verbindung zu der Marke, zum Hersteller. Also was habe ich da irgendwie für eine Einstellung, für eine Erfahrung bisher mit dem Hersteller gemacht? Also da fließen ganz, ganz viele Aspekte rein in gute UX. Und das zeigt einfach dann auch die Sache, dass es so ein Teamsport ist. Und gute UX ist für mich unsichtbar.
Okay. Das heißt, es ist so ein bisschen irgendwie die erste Assoziation, die mir in den Kopf kommt, ist so ein bisschen der Schiedsrichter beim Fußball, der eigentlich auch nur auffällt, wenn irgendwas, zumindest aus Sicht des Zuschauers, falsch läuft.
Das ist ein guter Vergleich, oder?
Ja. Stimmt.
Anna, was sind für dich Faktoren, außer dem, was Annika jetzt schon aufgezählt hat, die allgemein erstmal User Experience überhaupt beeinflussen, sei es positiv oder negativ? Also, was ich jetzt gerade interessant fand, ist zum Beispiel, dass die Markenwahrnehmung da auch mit reinspielt. Also gar nicht so sehr nur, dass die direkte Interaktion mit dem Produkt, sondern irgendwie auch mit der Marke, die dahinter steht.
Also wenn wir den Begriff mal ganz platt auf Deutsch übersetzen, ne, haben wir es ja mit dem Nutzererlebnis, ne, mit einer Nutzererfahrung zu tun. Und auch ganz viel mit Emotionen. Und natürlich wollen wir positive Emotionen. Also wir möchten, dass mit den Produkten jemand Freude empfindet, jemand eine Leichtigkeit bei der Arbeit empfindet. Ne. Wir sind im Bereich der Business-Software. Auch Arbeit darf Spaß machen. Und das ist, denke ich, für mich auch ein wichtiger Faktor. Mhm. Also diese Emotionen, ne, die können wir bei den Leuten nicht durchschütteln herausholen, aber unser Produkt kann eben diese Emotionen bei den Nutzern wecken. Und das ist eigentlich auch ein schönes Erlebnis für uns, wenn wir das sehen können, wenn wir das erreichen.
Das klingt jetzt wie eine doofe Frage, wenn ich euch beide das frage. Aber warum ist UX-Design als Feld aus eurer Sicht notwendig? Weil man könnte ja auch sagen, die Software ist da, find raus, wie sie funktionieren. Interagier damit. Wie kam das so ein bisschen zustande, dass es diese Jobs gibt, die ihr jetzt quasi habt? Was glaubt ihr?
Also für mich ist ein Punkt, man braucht ja immer irgendwie auch so Sachen, die das Produkt, das eigene Produkt irgendwie herausstechen lassen. Mhm. dadurch, dass wir jetzt so technisch so extrem weit sind, Software eigentlich richtig gut funktioniert schon im Hintergrund und wir auch gar nicht mehr wirklich leistungsmäßig große Unterschiede haben, ist halt einfach technisch diese Basis gegeben. Und wie kann man jetzt eine Software, ein Programm rausstechen lassen gegenüber der Masse? Wie kann man sich auf dem Markt platzieren? Und da finde ich UX ganz essentiell. Einfach, weil es halt eine positive Emotion rüberbringt, beziehungsweise die Leute was Positives mit deiner Software verbinden. Klar ist jetzt im, sage ich jetzt mal, normalen Umfeld, so im Alltag, privat, nochmal was anderes, wenn ich mit einer Software interagiere. Im Arbeitskontext muss ich damit agieren, aber selbst da gibt es ja dann auch Leute, die dann sagen, boah, ey, ich arbeite viel lieber mit XY als klar, mit dem und dem. Mhm. Und ich glaube, da zeigt sich UX sehr stark, einfach weil wir hier diese Möglichkeit haben, halt die Emotionen, die Erfahrungen zu gestalten und das halt eine ganz wichtige Sache ist, weil funktionieren tut es ja irgendwie, aber wenn man das schon sagt, es funktioniert irgendwie, dann ist es schon ein Indiz dafür, dass es irgendwie nicht genug ist.
Mhm. Das heißt, das Wie ist dann das Entscheidende.
Ja,
ja. Das Wie und was macht es mit einem?
Und ob man sich zum Beispiel produktiv dabei fühlt, wenn ich die Software bediene.
Okay.
Ist es so ein bisschen auch das Verhindern, dass man überhaupt mit einem Tool zu kämpfen hat? Würdet ihr das sagen?
Definitiv, ja. Vielleicht auch noch ergänzend, wir leben in einer Zeit, ne, die hochkomplex, die ein, voll, oft, voll aus Daten besteht, Datenmengen, Big Data, das ist fast schon veraltet. genau, und ich glaube, das ist eben auch, wir haben eben einen Blick darauf, wie können wir diese ganzen Informationen, diese ganzen Dinge, diese Komplexität letztendlich auch für die Nutzer wieder brauchbar machen, nutzbar machen, gerade im Bereich der Business-Software.
Ja.
Genau, und deswegen, ja, wird es uns immer noch geben müssen.
Ja, und vor allem bei einer Software wie Starface, die einfach im Hintergrund so eine Funktionsvielfalt hat, stelle ich mir das auf jeden Fall herausfordernd vor, da ein nicht nur ein Interface, sondern auch eine User Experience eben zu schaffen, die das Ganze verdaulich macht auf gute Art und Weise. Um das herzustellen, eine gute User Experience, woran bedient man sich da? Was sind so Prinzipien oder Tools, die man folgt? Also ihr dürft da auch gerne vielleicht ein bisschen geschichtlich ausholen, ohne dass ihr jetzt davon redet, wie es vor 50 Jahren war, keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht.
Genau, vor 50 Jahren hat noch keiner von uns UX gemacht. Aber was hat man da für entweder Stellschrauben oder Tools, mit denen man arbeitet, um ein gutes Nutzererlebnis zu schaffen, in einer Software konkret?
Ich glaube, viel ergibt sich daraus, dass man halt am Anfang überhaupt mal das Thema versteht. Also man muss sich erstmal in das Thema einlesen. Also beispielsweise wusste ich vor anderthalb Jahren nicht, dass es sowas wie IFMC gibt oder was das überhaupt ist. Also ich könnte euch jetzt auch nicht die Abkürzung noch mal kurz aufschlüsseln.
Musst du auch nicht.
Ich weiß ungefähr jetzt, wie es funktioniert, weil ich schon dafür gestalten durfte. Also einmal ist dieses Themenwissen essentiell und um dieses Themenwissen zu erlangen, klar kannst du dir irgendwelche Anleitungen durchlesen, aber am spannendsten ist es eigentlich, mit den Leuten zu sprechen, die das nutzen.
Mhm.
Einfach um das zu wissen und dann auch sie zu beobachten dabei, wie sie es nutzen. Also für mich ist so dieses Beobachten bei der Nutzung ganz essentiell, wenn man Dinge verstehen möchte, um sie zu optimieren.
Mhm.
Weil manchmal ist jetzt vielleicht bei uns nicht unbedingt so relevant, bei der Starface gibt es ja auch die Aufgabe, wir haben irgendwas Analoges, digitalisier mal.
Mhm.
Und da ist ja dann auch wichtig, okay, wie hat man das da genutzt und wie kann ich das ins Digitale holen? Zum Beispiel in der Software jetzt bei uns, bei Telefonie, ist ja diese Sache mit den Tischtelefonen.
Ja.
Mhm.
Unser Eins kennt das vielleicht nicht unbedingt mehr so aus der Realität, aber ich habe gehört, dass andere Menschen da draußen noch Telefone auf dem Tisch stehen haben und dass es da zum Beispiel Knöpfe gibt. Und das hat man ja zum Beispiel auch versucht, bei Starface zu digitalisieren, die Funktionstasten und solche Dinge dann halt zu beobachten. Wie nutzen das die Leute im realen Leben? Warum sind da vielleicht auch noch irgendwie lustige Post-its daneben geklebt mit irgendwelchen Handschriften? Das halt rauszufinden und das dann mit zu nutzen für die Konzeption, fürs Design, das finde ich total wichtig. Jetzt habe ich viel erzählt.
Nein, alles gut.
Was denkst du denn dazu, Anna?
Ich stimme da voll zu. Der erste Ausgangspunkt ist erstmal, die Nutzer kennenzulernen, auch den Nutzungskontext kennenzulernen. Also bin ich voll bei dir. Vielleicht ergänzend dazu, ne? User Experience ist ein weites Feld und wir haben ganz viele, also mir kommt es manchmal vor, auch schon im Studium, wir setzen uns mit ganz vielen Disziplinen auseinander. Also auch sowas wie Wahrnehmungspsychologie spielt eine Rolle. Wir haben sowas wie Gestaltgesetze, also wie ordnen wir Dinge an. Es geht auch, ne, um Emotionen, um auch da vielleicht psychologisch eine Emotionspsychologie, auch lernen, also wie kann ein Nutzer schnell sich einlernen und ne, muss nicht jeden Tag im Handbuch nachschauen, wie telefoniere ich nochmal.
Ja.
Genau, das sind alles Fachbereiche, auch von denen wir auch profitieren, wo wir auch immer, ne, mit offenen Augen und offenen Hirnen durch die Welt gehen und dazulernen. Ja.
Ja, ich denke auch, also das klingt auch für mich nach einem wahnsinnig komplexen Feld, weil du ja nicht nur überlegst, was macht in unserem Fall jetzt die Software, sondern immer ja auch die Reaktion und was macht das mit dem Mensch, der die Software bedient, berücksichtigen muss und das dann möglichst ja in den Einklang bringen. Aber das heißt, ein Feedback-Loop zu erschaffen, ist eigentlich auch immer sehr, sehr wichtig für den, ja, ich nenne es mal Designprozess von einem Nutzererlebnis.
Ja, also Kritik zu üben kann man halt erst, wenn man wirklich das Ganze verstanden hat, auch Feedback bekommt.
Mhm.
Dieses einzuholen, User-Testings beispielsweise, ist auch ganz essentiell. Und du kannst halt wirklich erst beurteilen, ob eine Sache gut ist oder nicht, wenn du siehst, wie die Leute damit hantieren.
Mhm.
Also wie kommen die damit klar? Wie passt es vielleicht auch in deren Arbeitsabläufe? Weil oft sind wir ja nur ein Teil von deren Alltag, also gerade Telefonie macht man irgendwie so nebenbei und eigentlich nutzen die Leute dann parallel noch andere Software. Also wie kann das dann auch mit den anderen Sachen zusammenpassen? Und ja, User-Tests haben wir bei der Starface auch immer mal wieder die Möglichkeit, Leute einzuladen oder auf der Convention waren wir unterwegs, auf dem Kongress früher, einfach den Leuten das in die Hand drücken und dann macht mal und dann halt beobachten und gucken, okay, wenn sich die Stirn runzelt, scheint irgendwas noch nicht ganz selbsterklärend zu sein, dann halt gezielt nachfragen.
Also kann man sich das quasi wirklich so ein bisschen wie das klassische, ich guck dir mal über die Schulter vorstellen, was der Nutzende da gerade macht, wenn er die Oberfläche bedient. Cool, spannend.
Wenn wir jetzt von UX-Design, also bei uns geht es ja um Business-Software, reden, wie ordnet sich eure Arbeit so in den Gesamtentwicklungsprozess da ein? Weil ihr habt ja auch letztendlich Einfluss dann auf die Bedienung des Produkts. Gleichzeitig kommen natürlich auch, denke ich, in dem Feedback, was ihr bekommt, aber auch in dem Feedback, was jetzt Produktmanagement und andere bekommen, kommen Feature-Wünsche mit rein, die man dann ja erstmal technisch natürlich ermöglichen kann und dann, denke ich, mir aber auch überlegen kann, okay, wie passt das in den Nutzungskontext. Also wo kommt ihr da ins Spiel und wo seht ihr die Knackpunkte so ein bisschen, wenn es jetzt konkret so ein bisschen um die Weiterentwicklung, Optimierung einer Software geht, weil das ist ja ein Produkt, das lebt.
Da kommen wir eigentlich schon sehr früh ins Spiel. Ne? Also du hast selber auch gesagt, es gibt meistens einen Feature-Wunsch, einen Bedarf, ne, der gesehen wird. Und wir werden im Grunde schon früh involviert, nämlich ne, auch schon diesen Feature-Wunsch, ne, zu verstehen, was steckt dahinter. Und vielleicht eine erste Konzeption davon zu machen, wie können wir dieses Problem lösen. Ne? Es ist meistens nicht so, wir brauchen jetzt einen grünen Button, nee, orangenen Button, der hier rechts platziert wird, sondern es ist mehr, ne, wir wollen mehrere Parallelanrufe besser in der Übersicht sehen können, als ein Beispiel. Und das heißt, hier versuchen wir erstmal zu verstehen, was ist der Bedarf dahinter und wie könnten wir das bestmöglich abbilden. Und parallel dazu, ne, haben wir einen sehr engen Kontakt dann in die Entwicklung rein und arbeiten eng mit den Entwicklern zusammen, um zu schauen, was ist technisch möglich, wie können wir das umsetzen, was für Alternativen haben wir, um trotzdem das Gleiche zu erreichen, ne, weil meistens gibt es 1000 Möglichkeiten, etwas zu gestalten.
Ja,
aber es muss quasi natürlich auch ein effizienter Weg sein dorthin, dass das Feature auch möglichst schnell bei den Nutzern ankommt, damit sie auch schnell davon profitieren. Also auch das ist eine wichtige, ja, Stellschraube, die wir berücksichtigen müssen.
Ja, und vor allem viel, also wirklich viel Verstehensarbeit, so wie das für mich klingt. Weil es, also es wäre schön, wenn Feature-Wünsche so wären, ich brauche ein neues UI-Element und man müsste nur schauen, wie man das dann einbringt. Aber geht natürlich immer um die Funktion dahinter. Ich denke, also die Anpassung des User-Interface ist wahrscheinlich dann eher immer der letzte Schritt.
Richtig, genau. Wir fangen eigentlich erstmal an nur mit groben Skizzen und dann iteriert sich das irgendwann bis zum finalen Design.
Ja, manchmal haben die Leute auch sehr eine konkrete Vorstellung, so von wegen, wenn ich da jetzt an der Stelle noch den Button hätte, der das macht, dann wäre ich glücklich.
Ja.
Aber wenn du dann halt nochmal näher nachfragst, merkst du eigentlich, das willst du gar nicht, sondern was ganz anderes.
Ja.
Und das ist dann so essentiell, dass wir halt nicht erst am Ende mit einbezogen werden, wo zum Beispiel die Entwicklung schon alles vorbereitet hat und jetzt nur noch die Entscheidung steht, wo soll der Button hin, wie groß soll er sein, sondern wenn wir halt wirklich schon früh mit einbezogen sind, das ist dann halt auch wirklich spannend.
Und kommt wahrscheinlich auch öfter vor, oder? Also, dass man dann Dinge, also wenn jetzt aus der Entwicklung ein Wunsch kommt oder ein Feature kommt, wo man vielleicht schon sehr konkrete Vorstellungen hat, wie was auszusehen hat und ihr dann ins Spiel kommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dann Dinge nochmal nicht komplett umgeworfen werden, aber schon zum großen Teil dann nochmal hinterfragt werden und es dann am Ende ganz anders aussieht, als eigentlich ursprünglich mal der Wunsch war, oder?
Ja. Auf jeden Fall, ob es jetzt öfter vorkommt oder weniger oft, weiß ich nicht.
Ja.
Auf jeden Fall ist es immer mal wieder die Sache, dass wir halt Fragen stellen. Das ist also für mich ein ganz essentieller Bestandteil meines Berufs, dass ich halt Fragen stelle und die sind nicht immer bequem. Und irgendwann lernen das dann die Kollegen auch zu schätzen, dass ich Fragen stelle und dann holen sie mich früher rein, damit ich die schon früher stelle, damit man noch nicht so viel Entwicklerressourcen zum Beispiel schon verbraten hat für Sachen, die vielleicht dann gar nicht so optimal sind. Genau.
Verstehe. Learning by doing.
Ja, ihr habt ja gesagt, dass ihr verstehen müsst und um zu verstehen, muss man eben auch entsprechend hinterfragen. Also je früher dann, desto besser.
Ja, ist doch vielleicht auch noch so als kleines Bild, nur wir verstehen uns immer als Anwalt der Nutzer. Also das heißt, wenn wir da diese Fragen stellen und diese Meinungen auch zu vertreten, sind das nicht unsere persönlichen Geschmäcker, sondern wir empfinden das selbst so, als wir müssen uns für unsere Nutzer einsetzen, damit nachher für sie was Gutes bei rauskommt. Und das macht es vielleicht auch leichter, da manchmal auch härter für einzustehen, weil wir eine ganze, also nicht nur uns selbst vertreten, sondern wirklich eine große Nutzerzahl im Hintergrund.
Eure Mandantinnen und Mandanten.
Richtig. Am liebsten arbeite ich auch in dem Modus, wenn quasi jemand, also entweder wenn ich selber das Problem identifiziere, gerade wenn ich halt im Austausch mit Nutzern bin, in User-Tests und so weiter, oder wenn halt ein Problem an mich rangetragen wird und ich da dann helfen kann, das mitzulösen. Oft ist aber in der Realität so, dass jemand halt ein konkretes Feature im Kopf hat und quasi die Lösung liefert. Und ich muss jetzt irgendwie schauen, okay, was ist denn überhaupt das Problem gewesen, was diese Lösung lösen soll und da dann das halt wirklich so dann aufzuziehen, das ist dann deutlich schwieriger oft und fühlt sich dann manchmal auch gar nicht so passend an. Insofern bin ich immer gern andersrum arbeitend unterwegs.
Ja, ich glaube, bevor man Lösungen für Probleme schafft, die dann vielleicht gar keine sind, das ist immer, also das ist jetzt eine persönliche Hassliebe von mir mit Windows zum Beispiel, aber da betrifft mich bei Windows 11 zum Beispiel dieses Thema Kontextmenü ganz arg. Ich habe das Gefühl, mit jeder Windows-Version wird das Kontextmenü noch mehr verschachtelt und das ist so für mich das Thema Probleme lösen, die eigentlich nicht da sind. So.
Ja, es verschlimmbessert es eigentlich nur noch, ja.
Ja. Was mich von meinen persönlichen Problemen bringt zu einem, ja, ich nenne es mal Teilbereich, mit dem ihr euch beschäftigt, ist das Thema Usability, was ja auch im Nutzererlebnis drinsteht. Wie würdet ihr das für euch definieren? Usability, schlecht übersetzt Nutzbarkeit, was ist das für euch? Also was umfasst das alles? Gerne auch, wenn wir jetzt in Bezug auf Softwareprodukte reden, wir müssen nicht immer alles abdecken.
Ich glaube sogar, die offizielle Übersetzung wäre Gebrauchstauglichkeit, was es noch schöner macht.
Noch einfacher zu verstehen.
Und was ich auch immer gerne in Bezug auf Usability sage, das ist sogar per Gesetz. Ne? Es gibt sogar eine ISO-Norm, die dir zusichert, dass du Usability hast. Also das heißt, da sind wir wirklich jetzt um legale Software zu machen. Ich überspitze das mal. User Experience und die Emotionen, das klingt ja irgendwie, und auch eine schöne Brand aufbauen, das klingt ja alles erstmal so nice to have, ist es aber trotzdem sehr wichtig für uns. Aber bei der Usability sind wir beim Kern, das müssen wir umsetzen. Also für unsere Software darf keine Fehler produzieren. Ne? Also Wir wollen nicht, dass auf einmal ein Anruf, wo Falsches hin rausgeht, oder Datenschutzthemen
tangiert werden. Mithören kann
oder so. Jemand kann mithören, gruselig. Mhm. Oder ja, also das heißt, hier sind wir bei Dingen, die tatsächlich eine Software umsetzen muss, dass keine Fehler passieren, dass ja die Bedienung so einfach wie möglich ist, dass sie die Software auch das tut, was von ihr erwartet wird. Genau, das fällt alles so ein Stück weit unter die Usability mit unterschiedlichen Schweregraden. Ne? Wenn ich mal länger brauche, einen Button zu finden, ist es noch nicht so schlimm. Wenn ich aber mit einem Klick das ganze System löschen kann, schwierig für die Usability.
Auch das, ja.
Ja, schwierig.
Wenn man es dann nicht rückgängig machen kann, dann ist richtig
mies. Dann ist richtig
mies. Das ist Internet gelöscht.
Oh Mann.
Aber auch neben den Punkten, die Anna gerade gesagt hat, fällt auch viel überhaupt die Bedienbarkeit, also von wegen die Wahrnehmung. Also Schriftgröße ist so ein ganz einfacher Faktor, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch dran denken könnte, es gibt Menschen, die eine Sehbehinderung haben, zum Beispiel relativ häufig Rot-Grün-Schwäche, ja. Dann darf man sich halt nicht nur darauf konzentrieren, dass ich mit Farben arbeite, sondern muss halt doppelt kodieren, heißt das dann. Also zum Beispiel noch einen Schriftzug dazu machen oder halt noch ein Icon noch dazu, dass es halt nicht nur einfach die Nachricht übermittelt wird, sondern halt möglichst in vielen Wegen. Und halt so übermittelt, dass man es auch wahrnehmen kann als Person, als Nutzer, zeigt sich auch ganz oft, wenn man zum Beispiel Schriftfarbe, Schriftuntergrund, es muss lesbar sein, also jetzt hier die Größe, die Farbe, der Schriftschnitt, ist es jetzt dick, sind die Buchstaben weit genug auseinander, dass ich die auch unterschiedlich wahrnehmen kann, also schon in so Kleinigkeiten taucht das auch mit auf.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch was, unbewusst, wenn man mal drauf achten würde, wird man es wahrscheinlich in seinem ganzen Alltag wahrnehmen, dieses Thema, dass Sachen so gestaltet werden, dass sie ja eine hohe Usability haben, ist jetzt bei meinem Beispiel gleich ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber zum Beispiel dieses Thema doppelt kodieren hat mich direkt zu irgendwie Verkehrsschildern gebracht, wo ja auch nicht nur draufsteht Stopp, sondern es ist ein großes Schild mit einem roten Hintergrund, also sehr markant, was einfach doppelte Wirkung dann hat.
Genau.
Tja, cool. Also UX, halten wir fest, ist kein abgekapselter Prozess, aber es, beziehungsweise die Frage ist so ein bisschen Usability versus Design. Ist das überhaupt ein Clinch, den ihr wahrnehmt, oder gibt es da eine ganz klare Faustregel? Wer am Ende gewinnt?
Weiß nicht, also für mich ist das nicht so irgendwie gegeneinander, sondern eher ein ganz klares Miteinander. Also es muss Hand in Hand gehen.
Okay.
Ich kann das schönste Design haben, wenn ich was designe für etwas, was die Leute da draußen gar nicht brauchen. Dann sieht es vielleicht schön aus, aber...
Aber es ist nicht funktional.
Ja.
Ja, okay.
Im besten Fall unterstützt auch Usability ein gutes Design. Also zum Beispiel ein Usability-Kriterium ist auch sowas wie Konsistenz einer Software. Und ich glaube, das... Da nickt auch jeder Designer, der sich mit Design beschäftigt. Wir wollen nicht, dass alles unterschiedlich aussieht, sondern aus einem Guss wirkt. Also das heißt, eher auch diese Usability-Heuristiken, wie man es auch nennt, unterstützen eigentlich auch, oder nicht nur eigentlich, sondern unterstützen auch ein gutes Design.
Ja, oder die einzelnen Elemente in der Software. Also nehmen wir so ein ganz einfaches Beispiel, der Button. Wenn der Button nicht nach Button aussieht, also nicht klickbar aussieht, dann kann es best platziert sein, kann auch die tollste Funktion dahinter stecken. Aber wenn der Nutzer nicht versteht, dass er da draufklicken kann, bringt mir das halt nicht viel. War halt zum Beispiel vor ein paar Jahren, als dieses Flat-Design modern wurde, war das irgendwie so eine ganz krasse Umgewöhnung für die Nutzer da draußen. Beziehungsweise sind halt viele da dran verzweifelt, weil sie einfach nicht mehr wussten, ist das jetzt einfache Schrift? Oder kann man die klicken? Und dann war so viel so ausprobieren, suchen, gucken, ob da was sich verändert. Und ja, war nicht ganz so optimal.
Aber das ist irgendwie ein interessantes Problem, was du gerade ansprichst. Dieses, wie man bisher quasi so ja, erzogen wurde als User. Und wenn dann aber Sachen sich doch ändern oder vielleicht implementiert werden, die erstmal anders sind, aber langfristig vielleicht besser. Also es ist jetzt sehr abstrakt ausgedrückt, aber es ist ja schon immer so ein bisschen schauen, was könnte vielleicht besser sein versus wie wurde es bisher gemacht? Weil das hat mich gerade irgendwie drauf gebracht, dieses sieht der Button klickbar aus. Fände ich mir jetzt furchtbar, also ich als Laie würde mir jetzt furchtbar schwer damit tun, einen Button klickbar versus nicht klickbar darzustellen. Also es ist irgendwie eine interessante Problematik.
Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, als du es gesagt hast, irgendwie.
Ja, also das ist dann wirklich auch so ein ganz krasser Spagat, den man auch täglich erlebt. Also ich gerade aktuell in meiner Arbeit extrem, weil ich gerade dran sitze, die Administrationsüberfläche zu überarbeiten von unserer Software. Und da sind wir halt genau an der Stelle, es gibt ganz viele Nutzer da draußen, die kennen die in- und auswendig. Also die kannst du irgendwie um 3 Uhr nachts aufwecken und fragen, wo kannst du jetzt das Benutzerrecht XY einstellen? Und dann sagen die in Maske 3 anstelle XY und so weiter. Mhm. Und jetzt komm mal da als Designer rein und sag, ich mach das mal neu. Da muss man also sehr behutsam umgehen, schauen, wie kann ich die bestehenden Nutzer abholen, aber auch nicht die neuen Nutzer komplett vor eine Wand aus Formularen stellen, die sie erstmal in 5 Stunden oder in 5 Wochen oder 5 Monaten lernen müssen, wie sie das bedienen können. Also da einen richtigen Weg zu finden, das ist ziemlich herausfordernd. Und da sind halt so kleine Stellschrauben wie der Button ist noch an der gleichen Position, ist aber vielleicht ein bisschen größer, was einfach dazu führt, die Leute finden es wieder, können ihn aber gleichzeitig vielleicht auch besser bedienen, weil einfach die Klickfläche größer ist. Gibt es dann halt so kleine Verbesserungen und mit diesen kleinen Schritten die Software Schritt für Schritt besser zu machen, ist zum Beispiel ein Weg, wie man damit umgehen kann.
Das klingt für mich tatsächlich danach, als würde es so ein bisschen das ganze Feld UX betreffen, dass wirklich sehr kleine Fortschritte über die Zeit dann doch, also wenn man jetzt sich Software-Design von vor 20 Jahren anschaut, hat es ja auch wenig damit zu tun, wie es heute aussieht. Aber irgendwo wird sich ja immer klein was verändert haben. Aber man kann halt immer nur so weit gehen, dass es trotzdem noch alle mitnimmt.
Ja.
Denke ich.
Das sieht man auch schön an so Artefakten, wie das Speichersymbol immer noch eine Diskette in meiner Software ist. Ja. Und wenn ich meine Nichte frage, was ist das, dann sagt die, keine Ahnung, das Speichern. Ja. Aber sie kennt gar nicht mehr den Hintergrund der Diskette dahinter.
Ja. Oder selbst wenn ich heute Outlook öffne, ist das immer noch leicht nachempfunden einem Brief.
Ja.
Auch wenn, ja.
Das stimmt.
Wenn es damit schon lange nichts mehr zu tun hat.
Glücklicherweise.
Das sind zum Beispiel auch so Sachen, dass oft Dinge aus der realen Welt übernommen wurden. Einfach um den Leuten das zu vereinfachen, wie die Bedienung sein könnte. Also der Desktop, was halt Computersoftware erster Stunde eigentlich? Quasi, dass das der Schreibtisch ist, auf den mehrere Sachen liegen können. Das wurde als Metapher ja auch übernommen in die digitale Welt. Einfach um halt diesen Transfer zu vereinfachen.
Ja, das ist schon spannend, wenn man sich da mal tiefergehend, glaube ich, damit beschäftigt, wie schnell man auf sehr, sehr viele Parallelen kommt. Ich meine, das, was du jetzt ja gerade gesagt hast, das ist jetzt nicht weit vom Himmel geholt, so, sondern das ist ja super naheliegend und wie das mit der Diskette ja genauso. Und ich glaube, wenn man da jetzt nur allein mal 5 Minuten drüber weiterredet, dann findest du nochmal 15 Sachen, wo dieser Transfer irgendwie genauso stattfindet. Also das ist total spannend, aber ich glaube, genau, das ist ja auch die Kunst daran, das wahrscheinlich zu schaffen, um überall diese Parallelen zu finden, dass der User irgendwie sich wahrscheinlich wiederfindet.
Ja, oder so wie Annika eingangs gesagt hat, dass es eigentlich unsichtbar bleibt. Ja. Also wir denken gar nicht, als Nutzer denken wir gar nicht darüber nach, was dahinter steckt. Mhm. Aber als Designer denken wir sehr viel darüber nach, was da drin steckt.
Ja,
oder auch wie du eingangs erwähnt hast, mit dem physischen Telefon, was ja bis jetzt immer noch gewisse UI-Elemente in unserer Software als Vorbild oder die das als Vorbild haben, nach wie vor. Genau. Wenn wir jetzt den Prozess nochmal einen Schritt weitergehen, also exemplarisch, wir haben jetzt ein neues Feature, was implementiert wurde, dann gibt es dazu eine erste Implementierung auch wirklich in der Benutzeroberfläche. Wie wird Usability oder dann auch die User Experience, wenn wir mal dieses Feature dann isoliert betrachten, sofern das geht, wie wird das dann bewertet? Ob es gut ist, nicht so gut ist? Was ist da das Wichtigste, dass es bei, also ist da einfach eine breite Masse oder die Aussage einer breiten Masse wichtig? Was sind da so die Kriterien, an denen dann vielleicht so eine einzelne Implementierung, aber auch Usability als Ganzes bewertet wird? Und wie macht man das vor allem? Weil ich stelle es mir wahnsinnig komplex
es gibt,
vor.
Genau, es gibt zwei Möglichkeiten auch hier wieder. Ne? Also natürlich ein Bewertungskriterium oder wichtigstes Bewertungskriterium geben uns nachher die Nutzer selbst. Ne? Die sagen, ich kann damit arbeiten oder ich kann damit nicht gut arbeiten. Mhm. Und da kann es auch immer wieder sein, es gibt natürlich auch Dinge, die sind Geschmack. Ne? Also das heißt, da müssen wir auch ein Auge drauf haben, dass eben manche dann vielleicht Orange nicht so schön finden oder die Anwendung zu grau finden, aber sie insgesamt gut bedienbar ist und gut lesbar ist und damit natürlich von der Usability her alles zum Beispiel gut ist. Ne? So, deswegen gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit, wie man sowas einschätzen kann über Experten, also Usability-Experten. Ich habe vorhin schon die Usability-Heuristiken erwähnt. Ne? Es gibt einen Kriterienkatalog an Dingen, die eine Software erfüllen muss. Und Experten können das Software daraufhin prüfen. Ne? So Themen auch, die Annika angesprochen hat, wie ist was, wenn ich einen Fehler mache, kann ich ihn rückgängig machen. Ne? Eine bessere Bewertung als wenn dann alles gelöscht ist, selbstredend. Genau, also das heißt auch, das ist natürlich ein Tool, mit dem man arbeiten kann. Experten prüfen diese Software und gucken, inwieweit sind die Kriterien erfüllt.
Und man kann auch in die Software Auslesekriterien mit einbauen lassen. Mhm. Also beispielsweise stellt euch ein Formular, ein mehrstufiges Formular vor. Und jetzt auf dem letzten Formularblatt ist ein Button. Und man kann zum Beispiel in der Software dann sagen, zähl mal mit, wie oft er geklickt wurde. Und wenn du nach einem bestimmten Zeitraum merkst, es wurde genau einmal geklickt, und zwar von dem, der es eingangs getestet hat, ob es funktioniert, dann scheint entweder das Feature nicht wirklich oft genutzt zu werden oder die Nutzer halt irgendwo davor vielleicht entgeistert aufgegeben haben, weil sie einfach nicht bis da hinten hingekommen sind. Also sowas kann dann auch nochmal unterstützen.
Mhm. Was ich interessant fand, Anna, was du gesagt hast, ist das Thema Geschmack. Da steckt ja auch so ein bisschen das User-Profil dahinter. Ne? Also zum Beispiel, wir haben ja letztes Jahr unsere Integration für CarPlay getestet. Also auch intern haben wir ja Tests im Auto dann durchgeführt. Und da musst du ja auch niemanden hinsetzen, der irgendwie einmal im Jahr sich ins Auto setzt, so jemand wie mich. Sondern was da aussagekräftig ist, sind natürlich schon auch dann Tests mit Usern, die, ja, ich sag mal, Power-User sind dann auch wirklich. Wobei man da wahrscheinlich auch ein bisschen die Balance halten muss, weil es ja, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, alle abholen muss. Ne?
Genau, also da ist es dann halt auch wichtig, bei solchen User-Tests quasi eine breite Masse abzuholen, beziehungsweise auch überhaupt als Testkandidaten dabei zu haben. Weil optimalerweise können alle damit gut umgehen. Also selbst der sich das erste Mal dran setzt, wie auch der täglich mit zum Beispiel CarPlay-Anwendungen zu tun hat, denen sollte natürlich die Oberfläche vertraut vorkommen beispielsweise, sodass er nicht so viel Denkleistung aufwenden muss, um sich überhaupt erstmal zu orientieren. Mhm. Also da ist es natürlich auch wichtig, das Setting rauszukriegen, also was sind die Leute gewöhnt überhaupt? Was kennen sie von anderer Software, die in einem ähnlichen Kontext genutzt wird? Ja. Da einfach viel auf bestehenden aufbauen, das kennenlernen, das wieder anwenden, aber gleichzeitig natürlich auch unseren besonderen Charakter der Starface-Software dann wieder reinzubringen, ist dann auch sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Damit hast du eigentlich schon die ja, ich will es nicht Mammutaufgabe nennen, aber die Krux an der ganzen Geschichte gut zusammengefasst, finde ich. Dass du irgendwie halt die Erwartungen erfüllen musst, aber eigentlich ja auch noch ein bisschen übertreffen.
Ja.
Was die User Experience angeht. Cool.
Ja, echt total spannend. Also wirklich, mich hat der Satz total getriggert im positiven Sinne, als ihr gesagt habt, dass die gute UX nicht auffällt. Weil da habe ich drüber nachgedacht und so gedacht, ja, stimmt. Weil man beschwert sich ja erst. Also ich glaube, man fühlt sich erst getriggert und ist irgendwie da, also ich kann das als Endnutzer voll nachvollziehen, ne, dass man ja sich erst anfängt, darüber zu beschweren und zu sagen, ja, was ist das denn jetzt da, wenn es nicht funktioniert? Weil ansonsten nehme ich es hin und bin voll happy, dass es eben funktioniert und ich produktiv damit sein kann. Von daher, das ist irgendwie total spannend. Darüber habe ich so nie nachgedacht, bevor wir jetzt hier in dieser Runde saßen.
Ja, sehr gern. Und zwar sitzen wir zwei nur hier, aber hinter uns steckt ja ein Riesenteam. Ja. Also das ist total die Gemeinschaftsarbeit. Also beispielsweise bei Telefonie fällt es halt total schnell auf, wenn irgendwo was nicht funktioniert. Und blöd gesagt, sind wir zwei da nicht dran schuld unbedingt oder müssen gar nicht unbedingt dran schuld sein, sondern die Verantwortung trägt jeder in der Kette. Selbst der Mobilfunkanbieter da draußen. Wo das der Nutzer dann meistens gar nicht in dem Moment interpretiert als ein Fehler von schlechtem Netz in Deutschland oder sowas, sondern halt sagt, boah, ist die App heute wieder lahm oder sowas.
Mhm. Also ja, positives Nutzungserlebnis ist eigentlich wirklich ein Riesenkreis, der ja dann eigentlich beim User sogar weitergeht, der wiederum Feedback gibt. Also ein großer Kreislauf an sich.
Mhm.
Habt ihr sonst noch ein Schlusswort? Zum Thema UX-Design oder Usability an sich. Ansonsten habe ich nur ein großes Danke an euch zwei.
Vielleicht einfach, ja, dass wir, also wir lieben und lieben unseren Job. Ich glaube, das haben wir auch im Gespräch wieder gemerkt.
Ja.
Und auch nicht vergessen, dass UX auch ein entscheidendes Kriterium sein kann am Markt, ne, wo viel Software und viel Software vieles kann, kann das den großen Unterschied machen.
Definitiv.
Ja,
habt ihr auch erwähnt.
Das Statement.
Ja, ja, technologisch kann vieles viel, aber das Gesamterlebnis macht dann doch auch den Unterschied.
Das stimmt.
Ja, und dass es einfach auch schön ist, wenn wir ein bisschen dazu beitragen können, dass Arbeitssoftware halt auch irgendwo auch Spaß machen kann.
Ja.
Und nicht nur ein Mittel zum Zweck ist.
Das kann mehr sein, ja.
Das
mehr als nur Telefonie.
Das sind doch schöne Schlussworte.
Alles klar. In diesem Sinne, danke an euch zwei nochmal für das wahnsinnig kurzweilige Gespräch, aber wahnsinnig interessant.
Ja.
Und danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir sehen oder hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne sagen wir
Tschüss aus Karlsruhe.
Dankeschön und tschüss.
Tschüss.